Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge TechMöber. Wir freuen uns wie immer, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir haben euch heute was Besonderes vorbereitet. Und zwar geht es um eine neue Technologie, die wir euch präsentieren wollen, die auf den ersten Blick sehr futuristisch, sehr Science-Fiction-mäßig wirkt. Es handelt sich nämlich um Human Brain Computer Interfaces. Und Colin hat uns ein bisschen was vorbereitet und möchte gerne mal anfangen, oder?
Genau. Hallo auch von meiner Seite. Also erstmal möchte ich generell anfangen, so was sind diese Brain-Computer-Interfaces überhaupt? Also ganz grundlegend geht es darum, dass quasi eine direkte Informationsübertragung zwischen dem organischen Gehirn und einem technischen Schaltkreis stattfindet. Das heißt, durch diese Brain-Computer-Interfaces werden Gedanken quasi ausgelesen oder auch mentale Befehle sozusagen dekodiert. Daraus ergeben sich dann neurotechnische Eingabesysteme für sprach- und bewegungsunabhängige Maschinensteuerung. In welchen Bereichen kann Brain-Computer-Interface angewendet werden? Das ist einmal natürlich im medizinischen Sektor von relativ großer Bedeutung. Das sind auch bis jetzt die ersten Anwendungsfelder. So kam es zum Beispiel im Jahr 2019 zu einem Ereignis in Frankreich. Da hat ein Team von Ärzten eine querschnittsgelähmte Person über eine ziemlich lange Zeit begleitet. Und das heißt, das ist wirklich erstmal Trainingszeit. Und später, nachdem dieses Training durchlaufen wurde, konnte er mit Hilfe seiner Gedanken sozusagen bei einem Exoskelett alle vier seiner Gliedmaßen bewegen.
Darf ich ganz kurz was fragen?
Ja.
Was meinst du mit Training? Wie sah das Training aus?
Da werde ich später nochmal auf einen Fall von Audi quasi eingehen, die damit auch experimentieren. Also dieses Training ist dann quasi, wenn die Gehirnströme quasi aufgezeichnet werden, und du musst halt quasi trainieren, wie du denken musst oder an was du denken musst, damit eine bestimmte Handlung ausgeführt wird. Es reicht jetzt in dem Fall nicht, wenn du dir quasi dann denkst, so jetzt hebe ich mal meinen linken Arm. So einfach funktioniert das leider nicht, sondern du musst es wirklich ganz, ganz zielgerichtet und mit ganz, ganz großer Konzentration anfokussieren. Und nur dann ist es möglich, dass man da quasi Bewegungen durchführen kann. Genau, also grundsätzlich geht es halt darum, dass durch die rein gedankliche Vorstellung einer Bewegung die Veränderungen der Hirnaktivitäten analysiert werden. Und durch diese Veränderung von den Strömen im Gehirn kann halt ein Steuersignal für zum Beispiel einen Roboter ausgelöst werden, wie wir es jetzt in dem Fall auch mit dem Exoskelett hatten. Und wir haben ja gerade einen relativ rasanten Fortschritt im Bereich KI und Machine Learning Algorithmen. Und diese lernen halt relativ zügig inzwischen, wie Bewegungen von Neuronen quasi zu interpretieren sind. Und es gibt grundsätzlich mehrere Ansätze, wie man diese Brain-Computer-Interfaces quasi verwenden kann. Also es gibt einmal invasive Methoden, das heißt, da ist der Ansatz, dass direkt ans Gehirn angeschlossen wird. Das ist dann auch im Bereich Neuralink so. Da hat Jan noch mal ein paar Infos für euch vorbereitet. Und es gibt natürlich auch non-invasive Methoden. Das heißt, da setzt man sich dann mehr oder weniger so einen Helm auf und da wird dann halt auch viel ungenauer, muss man natürlich dazu sagen, wird dann versucht, darüber die Strömung im Gehirn zu analysieren. Wir sind ja eben schon auf medizinische Anwendungsfälle zu sprechen gekommen, aber es gibt natürlich auch viele nicht-medizinische Anwendungsbereiche. Da geht es dann um Sachen wie die Lenkung von Fahrzeugen oder Robotern mithilfe von Gedankensteuerung quasi. Oder auch, was glaube ich auch ein spannender Bereich sein könnte, ist auch der Bereich Gaming. Das heißt, dass man da quasi mit seiner virtuellen Umgebung noch intensiver interagieren kann in dem Fall. Ich würde gerne nochmal auf ein Beispiel zu sprechen kommen, welches sich auf körperlich eingeschränkte Menschen bezieht. Und zwar würde ich da gerne Audi als Beispiel nehmen. Und zwar haben die bisher ihre Concept Cars mit einem sogenannten Eye-Tracking-System ausgestattet. Das heißt, während der Fahrt guckst du quasi auf dein Display und den Bereich zum Beispiel, den du auswählen willst, also wenn du zum Beispiel deine Musik skippen möchtest, der wird dann durch dieses Eye-Tracking vergrößert und dadurch wird halt die Bedienbarkeit vereinfacht, dadurch, dass das Symbol größer wird und die Wahrscheinlichkeit, dass du daneben tippst, halt einfach geringer wird. Und jetzt hat Audi diese Technologie quasi noch ein bisschen erweitert um die Brain-Computer-Interface-Komponente. Das heißt, hier wird jetzt dieses Eye-Tracking mit, ja, mit der Gedankensteuerung sozusagen kombiniert. Und dies ist halt vor allem für Menschen, die an dem Locked-In-Syndrom leiden, ein besonders hilfreiches Tool. Denn die Kombination aus dem Eye-Tracker und der Brain-Computer-Interface-Komponente sorgt dafür, dass diese Gedankensteuerung halt besonders einfach zu erlernen ist und die Schnelligkeit auch gewährleistet wird. Das heißt, dass es einfach sehr viel schneller zu bedienen ist. Dadurch, dass man halt mit seinen Augen schon das Symbol fokussiert und man dann noch es schafft halt, mit etwas Training seine Gedanken darauf zu konzentrieren, dass eine gewisse Funktion ausgeführt wird, dann ergeben sich neue Möglichkeiten, auch für schwerbehinderte Menschen wieder zu ihrer eigenen Mobilität zurückzukehren. Denn da können wir zum Beispiel beim Bereich autonomen Fahren ansetzen. Denn hier könnte dann in Kombination mit dem Brain-Computer-Interface ja quasi diese Eigenständigkeit zurückgewonnen werden. Das heißt, die Menschen können selbst ihr Auto quasi zu sich rufen und durch diese Schnittstelle halt alle Wünsche quasi in dem Moment selbst äußern und ja, dadurch ihre eigene Mobilität wieder ermöglichen.
Darf ich nochmal was zu dem Human Brain Interface in Bezug auf Steuerung des Autos sagen?
Auf jeden Fall.
Ich finde das bescheuert. Und zwar, also natürlich nicht an sich schwerbehinderte Menschen durch Technologie zu inkludieren, das finde ich super. Aber ich verstehe nicht, warum man da ein Brain-Computer-Interface für braucht, weil du hast erzählt, Audi kann es durch seine Technologie erkennen, wenn jemand auf einen bestimmten Bereich des Displays guckt.
Genau.
Warum geht man diesen Weg nicht noch ein bisschen weiter und sagt, wenn ich zum Beispiel zwinker, dann soll eben die Funktion Skipper ein Lied eingeleitet werden. Ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der hat genau so ein Ding, so ein Framework für sein iPhone gebaut. Also der hat ein Programm gebaut, das es ihm ermöglicht, sein iPhone über seine Augen zu steuern. Das habe ich auch schon ein paar Mal benutzt. Mhm. Funktioniert super. Also erstmal erstaunlich genau, kann halt gemessen werden, wo ich gerade hingucke. Selbst auf diesem ganz kleinen Display im iPhone. Das heißt, ich bin auch schon sehr davon überzeugt, dass das gut funktioniert, dieses Eye-Tracking-System.
Mhm. Aber vielleicht geht es dann auch so ein bisschen darum, dass halt zum Beispiel gewisse Bewegungen mit dem Auge, du meinst ja durch Zwinkern, Das ist vielleicht, wenn man das auch nicht so gut kontrollieren kann, sag ich mal, dass das da vielleicht Einschränkungen in der Nutzung ergeben könnte vielleicht.
Okay.
Das ist ein schwieriger Punkt natürlich.
Kann sein.
Kann ich genau sagen.
Aber ich denke nicht, dass das so viele Menschen betrifft. Also ich denke, die meisten, die an diesem Locked-In-Syndrom leiden, müssen eigentlich noch in der Lage sein zu zwinkern. Obwohl ich da natürlich auch kein Experte bin. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob man damit jetzt in diesem Bereich noch einen Vorteil schaffen kann. Ich sehe aber in ganz anderen Bereichen extreme Vorteile in diesen Brain-Computer-Interfaces. Und da möchte ich jetzt mal auf Neuralink zu sprechen kommen.
Hat der Dr. Elon wieder was gezaubert, ne?
Da hat der Elon wieder was gezaubert. Neuralink ist ein Unternehmen, das meines Wissens nach 2017 von Elon und 9 anderen Freunden irgendwie gegründet worden ist, die sich mit invasiven Methoden der Brain-Computer-Interfaces beschäftigen. Das heißt, das Ziel ist, einen Computer zu bauen, den du dir ans Gehirn ranstecken kannst. Die haben einen unglaublich aufwendigen Roboter gebaut, der auf ganz kleiner mikroskopischer Ebene operieren kann. Und was der macht, ist, der kann dir in dein Gehirn kleine Rezeptoren pflanzen, die in der Lage sind, deine Neuronensignale auszulesen, auf einer ganz kleinen atomaren Ebene eben, wie ich schon gesagt habe. Das heißt, damit bist du natürlich in der Lage, Signale viel genauer, viel kleiner und granularer auszulesen und jetzt, wie wir vorhin schon gesagt haben, in Kombination mit den neuen Machine Learning Technologien, KI-Möglichkeiten, die du jetzt hast und die sich auch exponentiell steigern, bist du da in der Lage, wirklich Dinge zu tun, die man sich noch gar nicht vorstellen kann. Das fängt an auf der Ebene, die wir eben schon kennenlernen oder eben schon antasten. Das heißt, sagen wir mal, irgendwelche Prothesen zu steuern. Das kann weitergehen damit, dass du es ermöglichst, in neue medizinische Bereiche zu tasten. Das heißt, Krankheiten wie Alzheimer zu mindern. Nicht in dem Sinne, dass diese Brain-Computer-Interfaces irgendwie verhindern sollen, dass sich diese Krankheit ausbreitet oder sie heilen sollen. Aber Wenn man mal drüber nachdenkt, dass natürlich das, was Alzheimer so schlimm macht, ist, dass du eben dein Gedächtnis verlierst, dann können diese Interfaces als Gedächtnisstützen interagieren. Das heißt, es kann Wissen gespeichert und abgerufen werden, was du biologisch nicht mehr in der Lage bist zu speichern durch deine Krankheit.
Elon Musk hat ja auch gesagt in einem Interview, beziehungsweise in dem Podcast mit Joe Rogan, dass sein Unternehmen halt daran arbeitet, quasi, dass man alles reparieren kann, was jetzt ganz plump gesagt im Gehirn falsch läuft. Das heißt, dass jegliche motorische Störung auch irgendwie rückgängig gemacht werden. Und Elon Musk selbst sagt ja auch, dass sein großes Ziel oder seine große Vision mit seinem Unternehmen Neuralink ist, dass die Menschen im Laufe der Zeit quasi nicht von künstlicher Intelligenz abgehängt werden. Das heißt, dass sich da dann halt diese Schere, die dann quasi dadurch entsteht, nicht noch weiter vergrößert.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und ich meine, wir beide tragen ja auch gerade so einen Neuralink-Computer, ne? Deshalb sagen wir ja auch heute so wenig M. Nee,
Die
Spaß.
guten Kontakte ausgenutzt, ne?
Nee, an der Stelle ist es, glaube ich, nochmal wichtig zu sagen, ich habe gerade M gesagt, ich Vollidiot. An der Stelle ist nochmal wichtig zu sagen, diese ganze Technologie ist noch in den ganz, ganz anfänglichen Kinderschuhen. Das wird noch bestimmt mindestens 20 Jahre dauern, bis das in der Form auf dem Markt kommen wird, von der wir jetzt heute sprechen, über die wir heute Prognosen anstellen wollen. Was ich aber möchte von dieser Folge ist, ich möchte einmal drüber reden, was bringt denn Neuralink überhaupt in dieser Ausbaustufe in 20 Jahren? Also was werden die Features sein? Was wird man damit machen können? Und das ist, glaube ich, eine ganze Menge. Das ist eine super vielversprechende Technologie, die uns super viele Dinge ermöglichen können wird, wenn sie denn soweit ausgebaut ist. Angefangen, wie wir diese Folge auch schon angefangen haben, mit medizinischen Anwendungsmöglichkeiten. Der erste Schritt wird dabei sein, wie wir das am Anfang der Folge angesprochen haben, Prothesen. Das heißt, ich steuere über mein Gehirn mit einer direkten Verbindung auf invasiver Ebene eine Prothese und denke mir, ich hebe jetzt meinen Arm und hebe dann meine Armprothese eben dadurch, ohne dass es mir wirklich auffällt selber, dass ich eine Prothese überhaupt trage. Das heißt, diese Schnittstellen werden eben auf eine ganz natürliche Art und Weise mit deinem Körper verbunden. Und der nächste Schritt ist dann wirklich Gehirnkrankheiten wie Alzheimer. Erstmal auf einer Ebene, dass dein Gedächtnis unterstützt wird und dass du nicht mehr so schwer unter den Folgen dieser Krankheiten zu leiden hast. Und dann, wenn diese beiden Dinge, diese beiden Fundamente erstmal gelegt sind, dann öffnet sich noch der Weg für eine ganze Menge anderer Science-Fiction-mäßiger Dinge. Wie zum Beispiel erstmal Superintelligenz. Ich meine, stellen wir uns mal vor, Colin möchte gerne nach Argentinien fahren und da Spanisch sprechen. Perfekt. Dann kann er einfach jegliche Language-Übersetzungsaufgaben einfach an sein Brain-Computer-Interface auslagern und das sagt ihm dann, was er bitte sprechen soll, damit er sich da verständigen kann. Das heißt, man kann im Prinzip sagen, jeder, der in 20 Jahren, wenn die Technologie dann soweit sein wird, über so ein Brain-Computer-Interface verfügen wird, wird auch gleichzeitig über das gesamte Wissen der Menschheit verfügen, auf eine sehr direkte Weise.
Das klingt natürlich erstmal nach einer sehr, sehr beeindruckenden Zukunftsvision. Nur stelle ich mir dann eine Frage, so die im Bereich Richtung Ethik geht. Ich könnte mir vorstellen, dass solche Technologien nicht für alle Menschen ja, zur Verfügung stehen werden. Und meine Befürchtung ist jetzt, die mir da so spontan kommt, dass halt diese Schere zwischen Arm und Reich, beziehungsweise auch dann dass diese Kluft halt einfach immer größer wird, dass es sozusagen eine Elite gibt, die einfach alles weiß und dann eventuell auch dann schon die Mittelschicht komplett abgehängt wird. Das birgt natürlich auch einige Gefahren dann, in meinen Augen.
Also erstmal würde ich dazu sagen, alleine diesen Computer an dein Gehirn zu kriegen, das ist ja ein unglaublich komplexer medizinischer Eingriff. Und alleine sowas wird sich ein Bruchteil der Bevölkerung nur leisten können, weil es ja auch medizinisch erstmal nicht notwendig ist. Das heißt, warum Geld dafür
Definitiv.
ausgeben? Zweitens sind wir ja schon in einer Situation mittlerweile angekommen, in der durch die Digitalisierung, durch die Automatisierung eigentlich immer weniger Jobs gebraucht werden und die Jobs, die noch gebraucht werden, eben eine immer höhere Qualifikation erfordern. Das heißt, Wir haben eine immer geringere Menge an Menschen, die Jobs ausführen können, und die müssen immer gebildeter sein, immer schlauer und über immer mehr Wissen verfügen. Und diese Technologie der Brain-Computer-Interfaces wird diesen Prozess nochmal exponentiell beschleunigen, denke ich.
Also auf jeden Fall ein guter Punkt. Welche Frage ich mir dann allerdings doch noch stelle, ist, wie weit darf Technik gehen? Und ist es legitim, sich durch solche Brain-Computer-Interfaces zu verbessern? Und hat solch ein Vorgehen auch Auswirkungen auf die Identität, Individualität eines Menschen? Und ist das dann überhaupt zu rechtfertigen, dass man solche Eingriffe ja vornimmt eigentlich?
Da kann ich dir natürlich erstmal aus dem Bauch heraus nur ein ganz klares Jein als Antwort geben.
Das hört man gerne.
Nee, lass uns erstmal auf die erste Frage zu sprechen kommen. Du hast gefragt, darf man sich als Mensch verbessern?
Ja.
Das ist eine super komplizierte Frage, finde ich.
Also durch vielleicht quasi so einen, ich nenne es jetzt mal fast unfairen Vorteil.
Ja, im Moment. Ja. Also die erste Antwort, die ich darauf hätte, ist, du trägst ja eine Brille.
Ja.
Und warum trägst du eine Brille? Weil du...
Meine Sehkraft. Ich möchte meine Sehkraft verbessern.
Genau, weil du nee, weil deine Sehkraft eingeschränkt ist.
Ja, das auch.
Es gibt die Möglichkeit, theoretisch mit der Technologie von heute, deine Sicht so weit zu verbessern, dass du, obwohl du in deiner Sehkraft eingeschränkt bist, besser sehen könntest als ich, der nicht eingeschränkt ist in seiner Sehkraft. Aber du trägst diese Brille, um genauso gut sehen zu können wie ich oder wie ein normaler Mensch, der keine Brille braucht. Das heißt, was man erstmal festhalten kann und was auch, denke ich, Sinn macht, ist zu sagen, dass die Technologie immer erstmal in dem Sinne gut ist, wenn sie Menschen mit irgendwelchen Einschränkungen, welcher Art auch immer, helfen kann, sich der Normalität anzupassen.
Genau, da gehe ich auf jeden Fall noch mit. Nur die Frage ist jetzt, quasi, wenn wir jetzt zum Beispiel das Bereich, den Bereich Sprachen oder Wissen, das ist ja nochmal, das ist, finde ich, eine ganz andere Hausnummer.
Das stimmt, genau. Das natürlich, also in dem Moment, wo du so ein Ding hast und dann über das gesamte Wissen der Menschheit verfügst, hast du natürlich einen kleinen Vorteil. Was man aber Minimal. Auch sagen muss, was man auch sagen muss, ist, ich meine, letzten Endes hast du mit deinem Smartphone ja auch schon eine ähnliche Technologie, die nur nicht so das direkt, stimmt. auf die du nur nicht so direkt zugreifen kannst. Jeder, so gut wie jeder, benutzt heutzutage das Internet und hat damit eigentlich auch schon das gesammelte Wissen der Menschheit in seiner Hosentasche. Vielleicht wird der Unterschied am Ende gar nicht so groß sein zwischen den Menschen, die das haben, und den Menschen, die weiter ein Smartphone benutzen.
Es wird ja wahrscheinlich auch eher so ein schleichender Prozess sein. Ist ja nicht so, dass irgendwer mit dem Finger schnippst und auf einmal kannst du dir so einen Chip in dein Hirn implantieren lassen, wo dann auf einmal das gesamte Wissen drauf ist. Das ist ja ein ganz schleichender Prozess, der dann erstmal mit Kleinigkeiten anfängt und sich dann immer weiter verbessern wird.
Obwohl man auch wieder sagen muss, Wissen abzurufen über dein Handy oder über so ein Brain-Computer-Interface ist eine Sache, aber was natürlich
nochmal... Die Anwendung dann auch.
Genau, ja. Die Anwendung und die künstliche Intelligenz, auf die du zugreifen könntest. Ich denke, das Brain-Computer-Interface wird dir eine andere Möglichkeit eröffnen, auf künstliche Intelligenz zuzugreifen, als du das mit deinem Smartphone könntest. Denn dadurch, dass die Kommunikation zu diesem Gerät viel direkter ist, wirst du wahrscheinlich auch in der Lage sein, Probleme, die du im Moment hast, viel direkter zu erklären, wie du das mit einem Smartphone nicht tun könntest, und dadurch eben künstliche Intelligenz zu nutzen für Probleme, die du im Moment nur mit deiner eigenen biologischen, ich wollte gerade sagen mickrigen Intelligenz, lösen würdest.
Im Vergleich zu den Zukunftsvisionen könnte das auf jeden Fall passen.
Ja,
genau. Ein Aspekt, der dann für mich noch so ein bisschen ganz interessant war, ist so die Privatheit der eigenen Daten. Quasi, du hast diese Verbindung zu deinem Gehirn. Das heißt, es wird ausgelesen, in welchen Situationen du Stress oder auch Entspannung erlebst. Und für mich ist das so ein bisschen, oder da besteht für mich so ein bisschen die Gefahr, dass das von dritten Personen sozusagen genutzt wird. Das heißt, es wird dann quasi analysiert, wie lebst du, dann kommt man wieder zu dem Anwendungsfall, den man auch in China hat, mit diesem Punktesystem, dass man sich da so ein bisschen den perfekten Menschen zurecht basteln möchte. dass man da natürlich auch viel im Bereich Kontrolle da nochmal ganz, ganz neue Möglichkeiten theoretisch bekommen würde. Und das wäre jetzt natürlich ein ganz banales Beispiel, aber wenn ich jetzt zum Beispiel gerne mal Chips esse und da abends mit einer Cola noch auf dem Sofa liege und erstmal ein paar Stunden Netflix gucke und mein Brain-Computer-Interface nimmt das sozusagen wahr und speichert diese Daten und könnte das ja prinzipiell an zum Beispiel meine Krankenkasse weitergeben und dadurch irgendwie meine Beiträge erhöhen. Dadurch, dass ich halt kein gesundes Leben in diesem Moment führe. Das ist jetzt natürlich ein sehr abstraktes Beispiel irgendwie, aber letztendlich halte ich es für gar nicht so unwahrscheinlich, dass diese Daten wirklich am Ende nur für mich dann zugänglich sind.
Ja klar, da gibt es natürlich auch im Moment eine ganze Reihe anderer Technologien, die mir da auch ein bisschen Sorgen machen. Also ich meine, alleine was Google, Facebook, Amazon von dir wissen für Dinge, das ist unglaublich.
Gefühlt wissen die mehr über einen selbst, als
Ja,
man selbst
ich glaube
weiß.
nicht nur gefühlt.
Ja.
Also.
Das, ich habe auch mal so einen Artikel gelesen, dass Amazon angeblich schon vor dir selbst weiß, dass du schwanger bist.
Ja, schönes Beispiel, nur nicht für uns im Moment passend.
Das stimmt.
Ich denke, festzuhalten bleibt am Ende, dass das ganze Ding, Brain-Computer-Interface ist ein Thema ist, auf das man viel Augenmerk legen sollte, gerade auch auf solche Dinge wie Privacy Policy, wie geht man mit den persönlichen Daten um. Es gibt eine unglaubliche Bandbreite an Themen, die man wirklich genauestens beachten sollte,
Absolut.
weil das eben auch ein Thema ist, das unglaubliches Potenzial hat. Genauso wie unser Podcast. Und damit möchten wir die Folge hier gerne beenden. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Ciao.
Ciao.